Also es geht darum, auch mal zu fragen, wie geht es weiter im Nahen Osten? Das ist nicht Journalismus eigentlich, sondern mehr so Philosophie. Aber es gibt eben doch die Fragestellung, bringt einen dazu, gewisse Sachen genauer ins Auge zu fassen, die schon gegenwärtig da sind und von denen man annehmen kann, dass sie möglicherweise die Zukunft beeinflussen oder sogar bestimmen werden. Zuerst mal, es gab eine Vormacht im Nahen Osten, das waren die Amerikaner. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner die Vormacht im Nahen Osten bleiben werden. Möglich eine Reaktion nach Trump, dass irgendein klassischer Präsident wieder drankommt, der versuchen wird, so etwas zu unternehmen, zurückzukommen in den Nahen Osten, dort wieder eine wichtige Rolle zu spielen. Aber wahrscheinlich ist es nicht. Warum nicht? Als die Amerikaner begannen, die führende Rolle im Nahen Osten zu übernehmen, ich war damals ein junger Mann, aber ich habe es erlebt, gab es drei Hauptanliegen der Amerikaner. Die waren Petrol. Das war das Wichtigste. Und mit Petrol hat es auch angefangen. Dann kam wahrscheinlich Israel, ich weiß es nicht, die Rangfolge, oder aber Demokratie. Wir waren damals idealistische Amerikaner und wir glaubten, dass die Demokratie leicht zu erreichen wäre, wäre ja eine einfache Sache. Es brauchte nur, damals sagte man das, Take-off, wirtschaftlichen Abflug, nicht wahr? Take-off und dann, wenn die Wirtschaft mal geht, kommt es sowieso zur Demokratie. Das war damals die herrschende Meinung, auch von Intellektuellen in der arabischen Welt und wurde dann eben angewandt auf diese nahöstliche Welt. Und dann nehmen wir als drittes, kam Israel. Israel war ja nicht ein Anliegen der Amerikaner bis zum Suezkrieg, also bis 1956. Das war eine englische Sache. Aber im Suezkrieg wurden die Engländer, die Franzosen, gezwungen, ihren Versuch, Nasser zu bändigen, aufzugeben von den Amerikanern. Und das war der erste entscheidende Schritt, dass die Amerikaner nun die Vormacht im Nahen Osten geworden waren, damals in Verteidigung von Nasser. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, das Petroleum kommt vorher. Petroleum kommt schon direkt im Weltkrieg und kurz nach dem Weltkrieg. Das Bündnis zwischen Saudi-Arabien und Roosevelt, die sich getroffen haben, berühmte Sache, auf einem Schiff. Und die Amerikaner haben als erste 50-50 eingeführt. Das Erdöleinkommen wird geteilt halb und halb zwischen dem Staat und der Kompanie. Vor den Amerikanern es gab verschiedene Sätze, aber es war ungefähr 20%, wenn es gut ging an den Staat. Und alles andere ging an die Erdölgesellschaft. Das war in der englischen Zeit, wo die Erdölausbeutung in Iran zum Beispiel begonnen hatte. 16 Shillings for the barrel of oil an den Staat. Nun, also Israel kommt dann herein und wird ein starkes amerikanisches Anliegen mit dem Sechstagekrieg. Erst dann, mit dem großen Sieg, wird Israel gefeiert und wird nun gesehen als unser Partner im Nahen Osten von den Amerikanern. Diese drei Anliegen waren da und nun heute Petroleum steht unter einem Fragezeichen, nicht nur aus Klimagründen, Klimawandelgründen, sondern auch, weil es nun Shale-Produktion gibt. Plötzlich können die Amerikaner ihr eigenes Petroleum produzieren und sind nicht mehr abhängig von dem nahöstlichen Petroleum. Also das ist eine Sache, ein Interesse, das noch da ist, so ein bisschen wie die Kohle, aber am Absteigen. Man macht es noch, man macht Geld davon, nicht wahr? Es ist noch da, es funktioniert noch, aber es ist nicht mehr eine zukunftsträchtige, sondern eher eine zukunftsabsteigende Seite der Wirtschaft. Zweitens, die Demokratie, das wissen Sie sicher auch, man hat gesehen in Amerika wie überall sonst, so leicht geht es nicht und vielleicht geht es überhaupt nicht. Die Demokratie ist aufgebaut auf einer spezifischen kulturellen Wurzel, die eben nicht da ist im Nahen Osten. Es gibt nur eine Verpflanzung dieser europäischen Wurzel in gewisse Elitekreise, die zur Macht kamen, zu Einfluss kamen in der Zeit des Kolonialismus. Vorher gab es das überhaupt nicht. Und das geht nicht tief genug in die Bevölkerung hinein, um gute Aussichten zu haben für eine Demokratisierung. Die großen Rückschläge haben wir jetzt erlebt. Sie erinnern sich vielleicht, die Neokons sagten, als die Amerikaner Irak angriffen, wir machen da eine Musterdemokratie und die wird dann ausstrahlen auf alle anderen Länder und dann haben wir plötzlich rund um Israel herum demokratische Länder, die auch Israel gerne mögen. Das war also wirklich die Sicht der Neokons und das ist dermaßen schiefgegangen, dass man jetzt eine Abwendung davon hat, auch in Amerika. Also da gibt es nichts mehr. State Building ist heute verpönt. Das war auch mal ein Traum, Afghanistan. Wir bilden da, machen da einen funktionierenden demokratischen Staat und man glaubt eigentlich nicht mehr dran. Also die zwei Dinge sind vorbei und Israel ist nun auch im sich verschieben. Israel war mal unser Verbündeter im Nahen Osten, unser Flugzeugträger, sagte man, unser fester Flugzeugträger im Nahen Osten. Aber heute ist Israel die beste Armee im Nahen Osten, ein Partner vielleicht für Leute, die sich dort anschließen wollen, aber immer auch ein Partner, der sehr darauf ausgeht, den Gegenpartner auszunutzen. Der Fall von Iran wird gerade gespielt, nicht wahr? Israel möchte gerne, dass die Amerikaner in Iran angreifen, im Interesse, wie sie das sehen, im von ihnen eingeschätzten Interesse Israels. Und wir wissen noch nicht, ob das stattfindet oder nicht, aber es ist eben etwas von den Dingen, die dann auch mit Sicherheit den Amerikanern zeigen wollen, wir verbrennen uns die Finger. Wenn etwas geschieht in Iran, wird sich sicher auch Iran verbrennen, aber die Finger der Amerikaner werden auch verbrannt, wenn kriegerische Aktionen, es wird kein normaler Krieg werden, sondern eher ein unkonventioneller Krieg. Wenn das geschieht, dann ist das sozusagen der Sargdeckel auf dem Verhältnis Israel-Amerika. Schon jetzt ist das Verhältnis etwas geändert, dadurch, dass Israel eben die Vormacht, die stärkste lokale Macht im Nahen Osten geworden ist. Natürlich auch mit amerikanischer Hilfe, aber sagen wir es nur, aus eigener Tüchtigkeit. Also die drei Anliegen, die damals die Amerikaner dazu gebracht haben, sich im Nahen Osten stark zu engagieren, sind eigentlich vorbei oder gehen vorbei, sind am Absinken. Ein langer Prozess. Man kann nun fragen, warum soll denn nicht eine nahöstliche Macht die Vormacht im Nahen Osten werden? Ist doch eigentlich logisch, dass da sich eine durchsetzt und dort nun die Vormacht ausübt. ist ja auch so gewesen in der Vergangenheit. Es gab die arabische Zeit, es gab die türkische Zeit, nicht wahr, wo eben eine Vollmacht da war. Es gab die ägyptische Zeit. Und warum soll das nicht wieder so sein? Dagegen sprechen zwei Dinge. Erstens, wie wir heute schon gehört haben, aber etwas allgemeiner gefasst, wie gesagt, ich mache hier in Philosophie, der Nationalstaat, den man versucht hat, im Nahen Osten einzuführen, hat nicht funktioniert. Es gibt ihn nicht. Er hat nicht geklappt. Dass die Demokratie nicht geklappt hat, ist den meisten Leuten heute bewusst. Aber dass der Nationalstaat nicht klappt, das ist eigentlich neu. Man sieht es nur allmählich mit den sogenannten zusammengebrochenen Staaten. Dort ist es am deutlichsten. Eben also dieser Nationalstaat, der gefordert ist heute von unserem internationalen Staatensystem. Sie können nicht in die UNO eintreten, wenn Sie nicht Nationalstaat sind. Aber es ist manchmal ein Nationalstaat in Anführungszeichen. Er hat die Charakteristiken des Nationalstaates, wie man wählt, aber man wählt vielleicht nur einen Chef, nicht wahr? Wie gerade jetzt in Ägypten. Oder man hat ein Parlament, aber das Parlament sagt ja, ja. Und das ist dann auch ein Nationalstaat, aber eben nur pro forma. Wenn man das genauer ansieht, ist es, meine ich, im Nahen Osten der Fall, dass es eine Elite gibt, die europäisch erzogen wurde, Fremdsprachen spricht und auch die wirtschaftliche Elite wurde, weil sie mit La Métropole hieß das, mit der Kapitale des kolonistischen Systems den Handel betrieb. London, Paris und so weiter. Und diese Elite sind die Träger geworden des Nationalstaates. Aber sie sind eben nur eine kleine Elite. Mit Idealen, Ideen, Erziehung, die der Globalisierung heute entspricht, aber natürlich ursprünglich aus Europa stammt. Die Bevölkerung hat da nicht mitgemacht oder durfte nicht mitmachen und konnte nicht mitmachen. Wir haben das sehr schön gehört, da gibt es auch Machtfragen. Es ist für die regierenden Eliten unter Umständen interessant, wenn sie verschiedene Körperschaften gegeneinander ausgleichen könnten. Das uralte Prinzip von Impera, divide et impera. Und wenn man eben die traditionellen Schichten beibehält, dann kann man die ausspielen untereinander. Wir haben es auch wieder gehört, da gibt es immer eine tiefe Trennung entsprechend den Religionen. Es gibt diese verschiedenen Abteile. Es gibt traditionell eine von denen, die herrscht. Das waren meistens die Sunniten, manchmal die Schiiten. Und die anderen, die werden manipuliert, um nun weiter herrschen zu können. Dieses Prinzip haben die Eliten, die quasi europäisierten Eliten, nicht aufgegeben. Warum nicht? Nun, sie sind in dem hochgewachsen. Ihre Macht ist so entstanden. Und sie wollen die Macht behalten, also tun sie nicht die Grundlage, auf der sie stehen, ruinieren. Wir haben das sehr schön gehört in der Frauenfrage heute, nicht wahr? Aber das gilt auch für den ganzen Komplex, der heute die Verwestlichung, wir sagten das mal, der Eliten ist und das Verharren in der Tradition, das nicht nur aus dem Schwergewicht, Eigengewicht der Tradition stammt, sondern auch aus machtpolitischen Gründen aufrechterhalten wird. All dies sagt der Nationalstaat, das heißt ein Staat, in dem ideal gesehen die Regierung und die Bevölkerung zusammenwirken zum Guten des Staates, nicht zum Guten einer Elite oder nicht nur zum Guten einer Elite. Elite würden sich, alle Eliten haben die Tendenz, sich wohlzufühlen und sich bequem zu machen, selbstverständlich. Aber jedenfalls, dieser Zusammenhang, der einen Nationalstaat voraussetzt, der umgekehrt, der die Voraussetzung eines Nationalstaates wäre, dieser Zusammenhang ist nicht wirklich zustande gekommen. Was werden die Staaten sein, wenn der Nationalstaat nicht zustande kommt? Schwer zu sagen. Wir haben eine wachsende Zahl von zusammengebrochenen Staaten. Ich weiß nicht, welche Staaten man da dazu rechnen soll. Zum Beispiel Irak könnte wieder ein mehr oder weniger funktionierender Staat, Nationalstaat, Quasi-Nationalstaat werden. Aber tiefe Brüche durchziehen das Land und es ist eigentlich wahrscheinlicher, dass es nicht wieder zusammenwächst. Und dann gibt es Länder wie Libyen, nicht wahr, wo man einfach händeringend davor steht. Die verschiedenen bewaffneten Gruppen sind da und die UNO kommt und sagt, jetzt macht wieder mal eine Abstimmung. Aber das hat überhaupt keine Bedeutung, denn es hängt an den Waffen. Und an die Waffen muss man denken im Nahen Osten. Es gibt eine alte Tradition der Mamluken. Die Mamluken waren Waffensklaven und haben in vielen Ländern geherrscht. Einfach aufgrund ihrer Sklaven. Das heutige Regime in Ägypten kann man durchaus als ein neo-mamlukisches Regime sehen. Es ist die Armee, die regiert und die Armee, die auch die Wirtschaft in die Hand nimmt. Und das haben sie in vielen anderen Staaten mindestens tendenziell auch. Ich stelle mir vor, meine eigene Vorstellung, die zusammengebrochenen Staaten werden früher oder später als Mamlukenstaaten wieder sich zusammenraufen und dann existieren. Die werden natürlich ein modernes Gesicht annehmen. Eben da wird es ein Parlament geben, wie es in Ägypten heute ein Parlament gibt, hat aber nichts zu sagen. Und für die Frage, wer wird Vormacht im Nahen Osten, wird das bedeuten, diese Mamlukenstaaten werden schwerlich unter einen Mamluken kommen. Es wird immer viele Mamluken geben, die untereinander Konkurrenz führen, also keine klare Vormacht. Vielleicht mal eine, die sich so vorkommt, als ob sie die Vormacht sei. Sie haben Erdogan heute, nicht wahr, der davon träumt, nicht nur Ägypten, sondern wieder mal das alte Osmanische Reich hervorzubringen. Und vielleicht kommt er dem nahe während einigen Jahren, aber nicht so sehr, dass er die Vormacht werden kann, denn es gibt große Mächte außerhalb. All dies, was ich gesagt habe, ist Hypothese, Vermutung, Erwartung. Etwas, was wir sehr viel sicherer wissen als alle politischen Entwicklungen, die wir erwarten können, ist die Klimafrage. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es heißer werden wird. Und unsere Gesellschaft ist nicht in der Lage, sich so schnell zu ändern, wie das kommen wird. Und die Wüsten werden wachsen im Nahen Osten. Der Nahe Osten ist eines der Gegenden, die zuerst mal unter den Druck der Klimafrage kommen. Und dort werden die Wüsten wachsen. Zur Erinnerung, auch eine der Wurzeln des syrischen Bürgerkrieges geht auf Klimasituationen zurück. Es gab eine 6-jährige Periode vor dem syrischen Bürgerkrieg, in dem kein Regen fiel in den großen Gebieten der Jazira zwischen Euphrat und Tigris. 85% des Viehbestandes starb. Die Bauern konnten ihre Felder, es ist Hartweizen, der dort angebaut wird, konnten ihre Felder nicht mehr bebauen. Viele der Bauern zogen zurück, zogen weg in die Städte und haben den Gürtel rund um die Städte gebildet, in dem später die Revolution ausbrach. Die Regierung tat nicht genug, um das abzufangen. Sie hat nur den Bauern, die ihre Felder verlassen haben, gesagt, ich gebe euch $200, wenn ihr zurückgeht. Wenn ihr Feld trocken liegt, mit $200 kommen sie nicht weiter, nicht wahr? Und das war also fast ironisch bitter, was da geschah. Und das war eine der Voraussetzungen für diese Gürtel. Jetzt ist gerade die Ostruta gefallen, nicht wahr? Die hat sich 6 Jahre lang gehalten, ganz in der Nähe von Damaskus, unter den Leuten, die zu großen Teilen dort Zuflucht suchen mussten und dort ein kümmerliches Dasein pflegten, die wiederum in großen Teilen offen standen den traditionellen Ideen, die sie nun in der Form von vereinfachten religiösen Vorstellungen wiederbelebt werden und dann eben die Leute ansprechen, die in einer verarmenden, aber noch nicht oder nicht europäisierten Tradition leben. Es geht da um Identitätsfragen. Wer bin ich? Ich bin ja nicht ein Mann, der in die Globalisierung hineinpasst, möchte gerne, aber ich kann gar nicht, wirtschaftlich nicht drin, nicht wahr? Und eine Zugehörigkeit sucht man, und das ist dann der Weg, den die Islamisten finden, um eine vereinfachte Form des Islams, nicht die klassische Form des Islams, zu propagieren und erfolgreich zu propagieren. Um das ganz kurz noch zu sagen, was Sie vielleicht nicht wissen, die Geheimdienste von Assad wussten um diese Situation und sie haben die Gefangenen aus den Gefängnissen entlassen, die gefangenen Islamisten. Also die Leute, die schon vorher in islamistischer Agitation da waren, nicht wahr? Die berühmte Geschichte von Hama 1982, der Aufstand von Hama, die waren alle in den Gefängnissen und sie wurden im Sommer 2011 amnestiert, entlassen, weil die Geheimdienste wussten, die werden den Aufstand, der ein Aufstand zuerst mal ohne Waffen war, die werden den Aufstand diskreditieren in den Augen der eigenen Eliten, der Christen auch, das war ein wichtiger Faktor, der einheimischen Christen und auch des Auslandes. Also die werden den Aufstand pervertieren und das wollten sie. Also das wurde systematisch gemacht. Sie können die Namen von vielen der Islamistenführer ansehen und dann sehen, die kamen aus den Gefängnissen, plötzlich entlassen im Sommer 11. Als der Umschwung kam, nicht wahr, von der zivilen Protestrevolution zur bewaffneten Rebellion gegen Assad. Also die Klimafrage und dann eben mit den Komplexitäten, die sie mit sich bringt, den politischen, menschlichen Komplexitäten, hat schon gespielt und sie wird weiter spielen. Und das ist ein weiterer Grund, warum es keine einheimische Vormacht geben wird. Es wird einen bitteren Streit geben, eine bittere Zeit an Osten, wo die Leute sich gegenseitig bekämpfen, weil sie überleben wollen. Und es wird natürlich auch eine große Emigration nach dem Norden geben. Die wird nicht kleiner werden, sie wird wachsen. Dank der Klimageschichte. Gut, also einheimische vormacht, meiner Ansicht nach unwahrscheinlich. Nun gibt es eine Charakteristik, eine alte Charakteristik des Nahen Ostens, die immer da war und die vielleicht wieder in den Vordergrund rücken wird, wenn die drei Dinge, die die Amerikaner so fasziniert haben, eben abgewertet werden. Und das ist der Nahe Osten als Transitland. Der Nahe Osten, Suezkanal, ist eben das Transitland zwischen der Mittelmeerkultur und den asiatischen Kulturen. Und das ist es schon sehr lange gewesen. Und Sie wissen, die Chinesen reden heute wieder von den Seidenstraßen. Natürlich moderne Seidenstraßen, aber da ist eine chinesische Vorstellung drin. Wir wollen wieder unsere unseren Einfluss über Land ausbauen. Wie sie das machen werden, weiß ich nicht, aber sie scheinen mir die gegebene Großmacht, die wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren die Vormacht werden wird. Wie sie diese Vormacht ausüben wird, ist auch wieder sehr schwer für uns vorauszusagen. Sicher anders, als wir, die Kolonialisten aus Europa, das getan haben. Es wird keine chinesischen Kolonien geben, aber eben chinesischen Einfluss. Wahrscheinlich muss man auf Afrika schauen, wo das schon im Laufen ist. Nicht wahr? Und das, so wird es auch im Nahen Osten werden. Der Hunger nach Rohstoffen, gut, das Erdöl ist immer noch eine wichtige Sache, wird die Chinesen anregen, auch dort so etwas zu machen wie in Afrika. Aber es wird dann auch um die Häfen gehen, um den Durchgang, um die Eisenbahnen über Land. Und erwähnen muss man dann auch, es gibt eine zweite geopolitische Lage, die die Russen betrifft. Seitdem es ein Russland gibt, wollte Russland durch die Dardanellen, durch die Meerengen. Und das wird auch wieder eine Rolle spielen. Also Ost-West, aber auch Schwarzes Meer, Mittelmeer. Und das wird das Interesse der Russen sein. Dort werden sie ansetzen. Ich weiß nicht, ob das zu einfach ist, aber im Moment sieht es so aus, als ob sie versuchen würden, alle Fehler, die Erdogan macht, zu bestätigen, zu verschärfen, zu ermutigen. Denn der Zusammenbruch von Erdogan, der einmal kommen wird, wird dann ihnen Gelegenheit bieten, vielleicht die Dardanellen zu beherrschen. Das ist ein Traum der Zarenzeit. Und Sie wissen, auch Putin träumt aller Zaren, nicht wahr? Also da wird eine Art Konkurrenz entstehen, China Ost-West und Russland Nord-Süd mit den Interessen der Meerengen, aber auch einfach als Durchgangsland für diese Supermächte. Was das für Europa bedeutet, kann ich Ihnen nicht sagen. Falls Europa mal eine Politik entwickeln sollte, eine Strategie, müsste es sich mit der Frage befassen. Vorläufig sind wir noch nicht so weit, dass Europa überhaupt eine Strategie hat. Und darum kann sie auch nicht, wird sie auch nicht, also vorläufig kann man nicht sagen, ob sie eine Rolle spielen wird in dieser neuen Konstellation oder ob sie einfach ein weiteres Objekt werden wird, das wie die Staaten im Nahen Osten mehr Gegenstand der Politik der anderen werden als die Initiative aus der eigenen Kraft entwickeln. Das muss man voraussehen für den Nahen Osten. Noch einmal aus den Gründen, der Nationalstaat funktioniert nicht. Der Klimawechsel wird sich zuerst mal sehr schwer dort auswirken. Natürlich wird er dann auch seine Wirkungen im Hinblick auf die andere Welt entfalten. Und Amerika ist wahrscheinlich ausgeschieden. Amerika wird, wenn es weiterhin Strategie betreibt, eher die Oststrategie. Also es gibt ja auch ein Ostufer und einen stillen Ozean, nicht wahr? Der nach China hinübergeht. Und das wird dann interessanter werden für Amerika als die Westverbindung. Damit will ich abgeschlossen haben. Wichtig ist für den Augenblick, meiner Ansicht nach, dass ziemlich deutlich wird, die Idee, dass man die nahöstlichen Staaten nach europäischem Vorbild zu Nationalstaaten umgestalten kann, begann erst nach dem Ersten Weltkrieg und ist inzwischen gescheitert. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank einstweilen Arnold Hottinger. Wir haben eine Menge Fragen, da bin ich sicher. Ich erlaube mir eine zunächst noch zu stellen, die an den ursprünglichen Titel oder Untertitel dessen anknüpft, was wir auch hatten. Wer wird Führungsmacht innerhalb des Nahen Ostens? Jetzt haben wir ja die Situation,
im Nahen Osten.
Im Nahen Osten, ja. Gut. Also, wir haben ja die immer akutere Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran. Kannst du das etwas erläutern, bitte?
Ja, das gibt es natürlich. Und in der Gegenwart spielt das eine Rolle, ganz klar.
Und worauf basiert die Rivalität der beiden Staaten hauptsächlich? Wie beurteilst du das?
Ja, ich habe auch mal ein Stück darüber geschrieben. Es ist viel wichtiger für die Saudis und für die Revolutionsgarden, diesen Krieg aufrechtzuerhalten, um ihre eigene Macht zu steigern. Vorläufig noch kalter Krieg, nicht wahr? Aber das ist der wirkliche Grund. Nicht, dass die Iraner nun ist auch schön, eine Rolle spielen wollen im Nahen Osten, dass sie Israel angreifen wollen und so weiter, sondern die eigentliche Wurzel ist, wenn wir diesen Krieg aufrechterhalten, dann werden wir, die Revolutionsgarden, mächtig. Und Trump ist der Ermächtiger der Revolutionsgarden. Und umgekehrt, die Saudis sind in einer viel kritischeren Lage, als man das normalerweise sieht. Die machen viel Reklame, wie das gut gehen wird und so weiter. Sie kaufen sogar die Reklame, nicht wahr? Sie stellen die Public Relations Firmas an. Aber in Wirklichkeit könnte MBS, Mohammed bin Salman, jederzeit wupp, in die Luft springen. Nicht wahr? Alles könnte passieren, denn er hat das System geändert und das System ist noch da. Und wer wird sich wehren? Nicht wahr? Und wenn er da einen Krieg nach außen, nach Jemen, aber auch gegen Iran predigen kann, so gibt das ihm ein Fundament. Das ist für ihn das Wichtige.
Also nun haben
die inneren Gründe muss man sehen.
Nun haben ja die Saudis eine Tendenz, dass sie sagen, der schiitische Halbmond formt sich schon zum Vollmond. Also die Schiiten, die bösen Schiiten, also damit meint er ja die Iraner in erster Linie, die umzingeln und umkreisen uns. Nimmst du das ernst?
Die gibt es nicht. Nicht wahr? Gut. Und der Iran ist so anders als die arabische Welt. Das sieht man jetzt im Irak, wo es Schiiten gibt. Die haben sich gespalten und sie sind nicht mehr in der Hand der Iraner. Einige schon, aber die sind dann halt bezahlt und sind ideologisch da verwurzelt. Waren auch mal dort. Das waren die Iraker, die im iranischen Krieg auf der iranischen Seite standen und dort ideologisiert wurden. Aber die Vorstellung, eines Vollmondes gibt es nicht, nicht einmal eines Halbmondes. Ich glaube, die Revolutionsgarden sind eben auch Mamluken. Sie wollen Macht und sie wissen, sie kommen zur Macht, indem sie hetzen, indem sie eine Situation herbeiführen, in der die Normalwirtschaft nicht funktionieren kann, welche Rouhani fördern möchte, und die dann, erstens werden sie reich und zweitens werden sie mächtig in Iran, und wenn sie dann auch noch Basra beherrschen, das ist gelegentlich mal vorgekommen in der Geschichte, dass die Iraner Basra beherrscht haben. Malisch.
Vor 2 Jahren hast du in dieser Runde einmal gesagt, wir diskutierten auch über Iran und über Saudi-Arabien, hast du den Satz geprägt, du betrachtest Saudi-Arabien fast schon als einen gescheiterten Staat. Also dazu muss man ja zurückverweisen. Vor 2 Jahren hatten die Saudis die Situation, der Ölpreis war sehr tief, jetzt ist er wieder einiges höher. Die Saudis hatten ein Defizit im Staatshaushalt in jedem Jahr von zwischen 90 und 100 Milliarden. Ziemlich große Summen. Drittens, die Saudis hatten damals zwar noch Devisenreserven von 674 Milliarden, aber die 100 müssen wir eigentlich schon abziehen. Und dann sagten wir, wenn das so weitergeht, dann sind die in einigen Jahren pleite. Und jetzt haben wir die großen Vorstellungen von Mohammed bin Salman, dass er sagt, also wir verwandeln diese ganze Gesellschaft in eine Dienstleistungsgesellschaft. Frauen dürfen Auto fahren und ins Kino dürfen sie auch schon. Und da kriegen wir es dann noch hin, dass diese ganze Nation, dass die sich also reformiert und nicht nur reformiert, sondern wir werden eine ganz neue Macht werden. Glaubst du an die Realisierbarkeit dieser Vision?
Ich glaube, es wird nicht gehen. Es wird nicht funktionieren. Das Personal fehlt. Und das kann man nicht so schnell hervorbringen. Der MBS meint, die Jungen werden das leisten. Nicht wahr? Die Alten hat er abgeschrieben. Aber die Jungen werden das leisten. Ich bin sehr skeptisch. Das ist zu schwierig. Und die Vorbereitungen sind nicht da. Die Grundlagen fehlen. Ja. Man muss die Grundlagen zuerst bauen. Diese Jungen sind verwöhnte Jungen. Die werden das nicht fertig bringen. Deren Jungen gehen vielleicht eine bessere Schule, aber bis dann wird also alles schon sehr viel schwieriger geworden sein. Ich glaube nicht an die große Vision von Saudi-Arabien.
Gut, damit kann ich gerne diese Runde öffnen. Fragen an Arnold Hottinger, bitte. Bitte.
Im Nahen Osten sind viele Länder Königs.
Viele Länder?
König, Monarchien.
Monarchien. Ja. Wird das so bleiben oder wird sich das ändern, dass das Volk das auch übernehmen wird?
Die werden länger halten als die Nationalstaaten. Aber sie sind alle unter Druck. Also Marokko, das vielleicht die solideste ist, ist stark unter Druck jetzt. Es gab einen Titel in Le Monde, der kranke König kommt heim zu seinem kranken Land. Die kommen auch unter Druck. Einfach die Modernisierung, die nicht die ganze Gesellschaft durchdrungen hat, ist das Problem. Und das haben sie auch in den Monarchien. Nur, dass die Monarchien ein solideres Dach haben. Das alte, traditionelle Dach, das auch passt in die, also in Marokko gerade, die einfache Bevölkerung glaubt immer noch an den König. Und sieht ihn auch halb religiös, nicht wahr, als eine legitime Autorität. Wir haben schon gesagt, es gibt viele Definitionen für Legitimität. Und mit Jordanien sicher noch etwas wackeliger, nicht wahr? Was gibt es dann noch?
Ja, Saudi-Arabien.
Haben wir schon gesagt.
Und die Emirate.
Bitte?
Und die Emirate sind auch so etwas Ähnliches wie Könige und Monarchien.
Ja, die Emirate sind auch eine wackelige Sache. Übertriebene Ehrgeiz. Ja. Die wollen jetzt eine Rolle spielen im Golf, am Roten Meer, vom Golf bis zum Roten Meer, Häfen einnehmen, eine Strategie entwickeln, die wahrscheinlich in England geboren ist. Und wollen da zu viel.
Johanna, bitte.
Welche Prognose könnte man Oman stellen?
Oman ist ein schönes Land und ein schöner König, aber sie wissen, er ist krank. Und ein König ist immer, ein guter König ist immer ein Glücksfall in der Geschichte. Ob der nächste auch gut wird, weiß man nicht.
Ja. Bitte sehr, Martin.
Ich finde diese Idee des Einflusses des Klimawandels interessant und wichtig, weil der Aspekt der wirtschaftlichen Grundlage ist damit verbunden und wird so große Probleme schaffen, wenn man heute schon die finanzwirtschaftliche Situation nicht nur von Saudi-Arabien, auch von anderen Ölstaaten betrachtet. Sie fahren durch ihren schlechten Wirtschaftsberater USA in eine Sackgasse. Wird zuerst die Wirtschaftssituation zum Scheitern führen oder der Klimawandel?
Das kombiniert sich eben immer. Ich habe schon gesagt, die Syrer haben unterlassen, ihre vom Klimawandel betroffenen Leute zu unterstützen. Da haben sie also die politisch-wirtschaftliche Seite und den Klimawandel. Und das geht ineinander über, weil es sich um Menschen handelt. Die ganze Wirtschaft ist in den Händen der Leute, die zu der europäisierten Oberschicht gehören, außer der Bauern. Die Bauern, die das ist was anderes. Und die sind alle irgendwo in Frage gestellt, weil sie basieren auf einer Gesellschaft, die nicht mit ihnen zusammenarbeitet, die sie beherrschen müssen, die sie kommandieren müssen. Wir haben das eben schön gesehen mit den Frauen. Die Frauen arbeiten nicht in der Wirtschaft mit, sondern sie werden kommandiert aus politischen Gründen. Und deshalb ist auch die Wirtschaft immer im Nachteil gegenüber europäischer Wirtschaft zum Beispiel. Gut, sie hat den Vorteil von Erdöl und das Erdöl getragen, ist eben dann eine Ausnahme, eine spezifische Angelegenheit, die ihre Zeit bereits langsam abgibt.
Würden Sie dann die in ferner Zukunft visionäre Idee teilen, dass am Ende der Belzebub Iran und Israel als Großmächte im Nahen Osten bestehen werden?
Ich glaube, Iran ist zu fragil in der gegenwärtigen Lage. Und wenn es sich weiterentwickelt, wird wahrscheinlich die Herrschaft des religiösen Führers, wenn Sie wollen, Khamenei, aufhören zugunsten von eben einem Mamlukenstaat. Und der wird nicht wirklich modern genug sein, effektiv genug, um zu dominieren. Saudi-Arabien haben wir schon abgehandelt. Ja.
Bitte, Jost Wirz.
Was würden Sie der EU raten im Umgang mit der Türkei?
Gratwandern, es gibt nichts anderes. Aber ja, es wird eine Zeit lang gehen. Im Augenblick hat Erdogan wieder ein bisschen eingelenkt, weil er sieht, so schnell kommt er nicht zu seiner ottomanischen Macht. Aber es wird eine schwierige Gratwanderung werden. Und der kritische Moment kommt, wenn Erdogan zusammenbricht. Ob das in 10 Jahren geschieht oder in 5 Jahren, weiß ich nicht. Aber es wird geschehen. Denn der Staat, den er regieren will, wird nicht prosperieren.
Ilham Aliyev, bitte.
Da kommen wir also in die Türkei. Und dann kommt der Moment für die Europäer zu sagen, also ich kann das auffangen. Oder für die Russen zu sagen, ich fange es nicht.
Bitte.
Sie haben gesagt, dass der Nationalstaat hat gescheitert. Und ich bin mit Ihnen einig diesbezüglich. Aber wenn wir sprechen über eine historische Entwicklung, es braucht wirklich viel, viel Jahre, 100 Jahre oder nicht, einfach um Nationalstaaten, soll ich lauter sprechen?
Ja, meine Ohren sind gleich schlecht wie meine Beine.
Nein, bezüglich auf dieser Scheitern von Nationalstaat, okay? Wäre es nicht möglich, wenn Sie einfach die Grenzen ändern, wenn wir eine andere Karte, Map, von dieser Region haben. Zum Beispiel in Jemen ist es ja 3 Staaten.
Aus oder? Machtpolitischen Gründen.
Nein, dass man eher mit neue, again, out of the box, und es wird kommen, in Jemen oder in Saudi-Arabien. Dass
zweiter
man einfach,
Satz, zweiter Ansatz.
Dass einfach neue Maps.
Dass man Sykes-Picot sozusagen rückgängig macht.
Ja, aber in einer Art und Weise, dass es wirklich natural sein wird.
Es war ja ein Versuch da mit den arabischen Rebellionen. Und man hat gesehen, dass es nicht funktioniert hat.
Aber wäre das einfach nicht dann möglich, einen Nationenstaat aufzubauen?
Wenn das gelungen wäre und wenn die Leute, die protestierten, klar genug gesehen hätten, was sie wollen, dann wäre der Nationalstaat gekommen. Dann wären wir bei 1848 in Europa gewesen. Aber noch sind wir nicht da.
Gibt es noch eine Frage an Arnold Hottinger? Ja, bitte, Herr Rühlhardt.
Ja, Herr Hottinger, eine Frage zum Wasser, zum Thema Wasser. Es gibt ja auch die Situation, dass Staaten den anderen Staaten Wasser abgraben, wie zum Beispiel jetzt Äthiopien, den Ägyptern oder die Türkei, Irak. Ja. Wird es zu Kriegen kommen wegen Wasser in den nächsten 10 Jahren?
Der erste Schritt im Klimawandel ist die Wasserfrage, ganz sicher. Dort fängt es an. Aber es kommt dann auch einfach, dass nicht mehr leben können wegen Hitze. Das kommt in Kuwait. Aber der erste Schritt ist immer das Wasser. Und natürlich wird es kritischer werden. In Ägypten haben sie sogar das Salzwasser, das mit dem steigenden Meer das Delta angreifen wird. Aber sicher, man sieht es zuerst im Wasser. Und die Wüste ist ja auch kein Wasser, nichts anderes.
Martin Aliot hat eine Frage. Warte, ich gebe dir mein Mikrofon. Weißt, wir müssen ja das Ganze registrieren.
Betrifft die Verwüstung auch die Türkei?
Noch nicht. Also die Türkei hat noch, wie Europa, Reserven an Wasser. Nicht überall, aber da gibt es noch substanzielle Reserven. Aber das kommt. Solange wir unser Verhalten nicht ändern und Auto fahren, fliegen, kommt es. Es ist viel besser nachgewiesen als alle politischen Perspektiven.
Tja, weißt du, wenn wir das Fliegen völlig aufhören müssen würden, dann könnten wir diese Runde nicht mehr weiterziehen. Also ganz ein bisschen in der Welt herumfliegen, das müssen wir leider, oder naja, wir tun es ja gerne, müssen wir eben trotzdem immer noch. Gibt es eine letzte Frage noch an Arnold Hottinger? Ja, bitte sehr.
In Syrien hat sich ja der Russe ziemlich engagiert.
Wer?
Der Russe. Ja. Wird er das jetzt dem Assad übergeben oder wird Russland versuchen, eine Kolonialsituation?
Nein, glaube ich nicht. Das war einfach ein Versuch von Putin abzulenken von Ukraine und überhaupt eine Großpolitik, Großraumpolitik zu führen. Aber man kann sehen, er hat seine wirtschaftlichen Begrenzen. Und das Syrien wird teuer werden. Und er lässt es lieber vor sich hin räbeln und hilft dann nach. Natürlich behält er seine Basen. Es geht Mittelmeerpolitik, nicht wahr? Und eben Meerengenpolitik. Aber eine Kolonie, eine russische Kolonie in Syrien wird es nicht geben. Eine russische Kolonie Syrien.
Gut, wir nehmen deine Prognose als schon beinahe Wahrheit, Arnold Hottinger, und danke, ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, für diesen umfassenden Überblick, den du uns einmal mehr verschafft hast in dieser Runde. Ganz herzlichen Dank. Danke. Merci.